Man spricht ja vom Start ins Berufsleben. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber bei mir war dieser Start eher ein Stolpern. So ein Ausprobieren, ein Erfahren. Am Ende dann aber auch finden. Einen Beruf ausüben, in einen Beruf starten, den Beruf wechseln. Das alles sind unser Leben bestimmende Dinge, die wir alle sehr individuell erleben und gestalten. Welche Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang eine Diagnose wie ADHS? Wie wirkt sich das aus? Vorausgesetzt, es gibt überhaupt Auswirkungen, es gibt einen Einfluss. Gibt es Dinge, die da wichtig sind, die man beachten sollte? Und müssen wir im beruflichen Kontext überhaupt darüber reden? Wir von Kein Grund zur Panik, aus der Praxis, für die Praxis, wir tun das. Darüber reden. Mit Dr. Matthias Rudolph, bis Ende 2023 Chefarzt der Abteilung Psychosomatik an der Mittelrhein-Klinik, heute niedergelassen mit seiner Praxis für Psychotherapie und Psychosomatik in Boppard, habe ich ein ausführliches Gespräch über den Komplex ADHS und Beruf geführt. Wir haben das Gespräch in zwei Folgen unterteilt. In der ersten Folge, die Sie gerade hören, fokussieren wir auf den Einstieg ins Berufsleben, während wir im zweiten Teil eher auf Menschen in einem bestehenden Arbeitsverhältnis blicken. Es gibt super viele ganz konkrete Tipps und Hinweise und es lohnt auf jeden Fall auch einen Blick in unsere Shownotes. Jetzt legen wir aber los und Dr. Rudolph erklärt zunächst, dass er letztlich durch den Zusammenhang von ADHS und Beruf überhaupt auf das Thema ADHS aufmerksam geworden ist.
Das ist auch mein Zugangsweg zu ADS überhaupt gewesen. Wir kümmern uns ja in der medizinischen Rehabilitation um Menschen mit beruflichen Schwierigkeiten und möchten ihnen auch helfen, trotz vielleicht einer Erkrankung oder einer Einschränkung auch erwerbstätig sein zu können. Und da habe ich das einfach gesehen, auch im Kontakt mit Hochschulambulanzen, mit Studienberatungen, mit psychologischen Beratungsstellen, zum Beispiel in der Universität in Mainz, dass mir dort immer wieder junge Menschen zugewiesen worden sind, die von der Intelligenz her das Studium schaffen können und die dann aber tatsächlich ja gescheitert sind, wenn man so will, die zusammengebrochen sind, die das nicht geschafft haben und wo man dann auch in der Studienberatung gemerkt hat, die eint alle diese Schwierigkeiten in Konzentration und Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, dieses dranbleiben können, die haben, ich wurde mal eingeladen zum Vortrag an der Uni zur Prokrastination, die neigen also dazu, Dinge vor sich herzuschieben. Und da hat man einfach auch an der Uni gesehen, das kann doch kein Zufall sein. Und da sind immer wieder junge Menschen zu uns gekommen aus handwerklichen Berufen, aus gewerblichen Berufen, die dann schon die zweite oder dritte Lehrstelle hatten, die immer rausgeschmissen worden sind oder aus einem Impuls selbst gekündigt haben. Und wo einfach aus diesem Hineinstolpern ins Erwerbsleben, ja, aber sie haben sich gefangen, ich habe mich gefangen, die meisten, die hineinstolpern, fangen sich und die haben sich nicht gefangen. Und ich glaube, da ist mal der erste wichtige Ansatzpunkt.
Ist das eigentlich ein Unterschied, ob die betroffenen Jugendlichen in Therapie sind oder nicht? Oder kann man das für alle betroffenen Jugendlichen, jungen Menschen sagen?
Also, dass es schwierig ist, ins Erwerbsleben oder ins Studium hineinzufinden, ich glaube, das kann man generell für alle Jugendlichen und jungen Menschen sagen. Aber, und das rührt mich dann auch, diese Schicksale von unseren jungen ADSlern. Entweder sie waren als Kind behandelt und sie haben dann in der Pubertät irgendwann gesagt, ich will nicht mehr krank sein, ich nehme mein Methylphenidat nicht. Ich kenne das als Diabetologe von jungen Typ-1-Diabetikern, die sagen, ich will Fastfood essen, ich will Pommes essen, ich will Ice Cream nehmen, ich will Softdrinks trinken, ich habe keinen Diabetes und das einfach leugnen und dann auch in ganz schwere Krisen als Jugendliche kommen. Und so ähnlich ist es dann mit denen, wo das ADS schon diagnostiziert worden ist. Das ist die eine, sozusagen die eine Hälfte. Und die andere Hälfte, die waren in einem behüteten Elternhaus. Da gab es eine feste Bezugsperson, ob das die Mutter ist, der Vater, die Großmutter, das ist wurscht. Oder die waren auf einer besonderen Schulform, Waldorfschule, Montessori-Schule. Das heißt, die sind durch die Schule mehr oder weniger gut durchgekommen. Oft auch gute Noten, aber mit viel mehr Aufwand als die anderen Schülerinnen und Schüler. Und die kommen dann ins Studium, die kommen dann ins Erwerbsleben, in die Ausbildung. Und dann geht alles schief. Und dann diagnostiziert man dann erst das ADHS. Okay. Aber es ist so unendlich wichtig, also Sie merken auch meine persönliche Betroffenheit, aber diese jungen Menschen, die stehen am Anfang ihres Lebens, ihres Berufslebens. Und wenn das schief geht, ja, das müssen wir einfach verhindern. Deswegen bin ich auch heute hier, um mit Ihnen darüber zu sprechen. Das ist ein Thema, was mir unglaublich am Herzen liegt.
Das macht eben, glaube ich, auch den Podcast aus, dass in der Regel alle meine Gäste, nein, nicht in der Regel, sondern dass wirklich alle unsere Gäste ja auch wirklich mit Engagement das besprechen, weil es eben um was geht. Wäre eine Möglichkeit, um das so ein bisschen zu entschärfen, wir verbinden ja mit dem ADHS auch viele positive Eigenschaften. Wir wissen aber auch eben um Dinge, was Sie gesagt haben, Konzentrationsschwierigkeiten etc., zu sagen, okay, es gibt eben gewisse Berufsbilder, die würde ich jetzt jemandem besonders empfehlen, wenn er von ADHS betroffen ist. Kann man das so pauschal sagen oder funktioniert das nicht?
Nee, leider nicht. Das ist ein Problem. Auch da, ich bin ja ein großer Anhänger, wirklich jeden immer einzeln anzuschauen. Und vielleicht ein Schritt nach dem anderen. Das erste ist, ich empfehle allen Jugendlichen, allen jungen Menschen mit oder ohne ADS, macht euch wirklich intensive Gedanken, macht Praktika, schaut euch das an. Aber ich glaube, gerade für unsere jungen Menschen mit ADS ist wirklich diese Testung der Stärken und Schwächen wichtig. Und genau, Herr Schiffbauer, wie Sie sagen, das sind ja, wenn die ADS seit Kindheit da ist und Probleme gemacht hat, dann sind es oft auch Menschen, die tatsächlich ihre Stärken gar nicht kennen oder gar nicht wahrnehmen. Und wenn die dann in so einen Test gehen, das Arbeitsamt bietet es an, Industrie- und Handelskammer, und da gibt's also ganz viele Institutionen, manchmal wird's von Schulen auch schon angestoßen, und dann kommen die aus so einem Test raus und sehen, bam, 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 das sind alles meine Stärken. Leider kann man es im Radio nicht sehen, aber ich kriege Gänsehaut, weil das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis für diese jungen Menschen. Also das heißt, der erste Rat, wir möchten ja immer auch was mitgeben, wenn jetzt diese jungen Menschen in der Arztpraxis beim Therapeuten sitzen, auf jeden Fall mindestens ein oder zwei solche Tests machen, wo die Stärken liegen. Natürlich geht man da nicht raus und sagt, ich mache diesen und diesen Beruf. Mhm. Ja, aber man weiß auf jeden Fall schon mal, und das ist die positive Botschaft, um die Stärken. Es gibt weder den idealen Beruf für einen Menschen mit ADS, noch dass ich sage, diese und diese Berufe sollten gar nicht gemacht werden. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, das ist ein Spezialgebiet, das sind eher dann juristische Fallkonstellationen. Pilot kann man zum Beispiel mit ADS nicht werden, weil man die Flugtauglichkeitsbescheinigung nicht bekommt. Aber im Grunde genommen kann man sonst fast alle Berufe machen. Ich denke, wichtig ist eben dieser Blick auf die Stärken. Also ADSler zeigen ja überneugierig, sind oft neugierig, sie sind sehr risikobereit, sie haben viel Energie, sie sind sehr kreativ, sie haben viel Fantasie, sie haben eine rasche Auffassungsgabe, sie sind sehr flexibel und sie sind sehr begeisterungsfähig. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig zu gucken, in welchen Berufen gibt es das. Und ich glaube, dann kann man gucken, es gibt natürlich auch solche Themen, sehr monotone Tätigkeiten, ne, wo ich auch als Nicht-ADSler schon Schwierigkeiten habe, die Daueraufmerksamkeit zu halten, wo ich lange still sitzen muss. Solche Dinge. Also ich soll mir anschauen, was für Stärken und Schwächen brauche ich in diesem Beruf, was für Anforderungen gibt es in diesem Beruf. Und dann muss ich natürlich auch gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, lieber eine Ausbildung, dann habe ich natürlich mehr Struktur, oder lieber ein Studium, da habe ich mehr Freiheit. Also solche grundsätzlichen Überlegungen sind wichtig. Und beim Ausbildungsberuf ist es wieder so, ich habe ja viele junge Menschen auf diesem Weg begleitet. Es gibt junge Menschen, die profitieren sehr stark von einem kleinen Handwerksbetrieb. Da ist ein Meister und vielleicht ein Geselle. Und dann sind sie sehr stark unter Aufsicht. Und es ist ganz toll, wenn Meister und Geselle einen Nerv für ADSler haben. Das kann aber auch genauso gut total schief gehen. Und wir haben ja in Rheinland-Pfalz auch große Betriebe, die eigene Ausbildungsabteilungen haben mit geschultem pädagogischem Personal. Das kann für ADSler ein Segen sein. Sie können aber in so einem großen Betrieb mit eigenem Ausbildungsbetrieb auch total untergehen. Also sehr, sehr schwierig, da allgemeine Empfehlungen zu geben, sondern tatsächlich diese Praktika, dieses Hineinriechen, diese Stärken- und Schwächenanalyse, das ist einfach gut. Grundsätzlich können in Abhängigkeit von der Symptomkonstellation bei folgenden Tätigkeiten Schwierigkeiten auftreten. Also ich hatte ja gesagt, wenn Dauerkonzentration erforderlich ist, wenn Aufgaben sehr ordentlich und strukturiert abgearbeitet werden müssen, eben monotone Tätigkeiten mit einem hohen Routineanteil, wenn unter einem hohen Termindruck gearbeitet werden muss, teilweise wenn besondere Anforderungen an die Feinmotorik gestellt werden oder überwiegend sitzende Tätigkeiten, oder was oft auch ein Killer sozusagen ist, ist wirklich das Großraumbüro, weil dann zu viele Reize auf einen fließen. Ich sage immer ein bisschen scherzhaft, wenn es um die Berufsberatung geht, so viel Methylphenidat kann ich in ADSler gar nicht reinkippen, dass er im Großraumbüro sich noch gut konzentrieren kann. Also so diese Arbeitsumgebung, da ist es auch sehr wichtig, drauf zu achten. Also das ist erstmal so diese Tätigkeiten oder Tätigkeitsmerkmale, bei denen grundsätzlich Schwierigkeiten auftreten können.
Heißt aber ja auch, dass ich habe meine Stärken analysiert, dafür sollte ich mir Zeit nehmen. Ich soll Praktika machen, nein, ich soll, ich darf machen, ich darf ausprobieren, reinschauen, ganz wichtig. Bedeutet auch natürlich für diesen Zeitraum, diese Transition, sich auch ein bisschen Zeit einzuräumen, ne? Dass es nicht gleich nach dem Schulabschluss in den Betrieb, in die Ausbildung geht vielleicht oder ins Studium, sondern bewusst sich da Zeit zu nehmen. Wer kann mir denn da, jetzt können ja nicht alle zu Matthias Rudolph kommen und hier die Unterstützung. Nein. Wer kann mich denn da unterstützen?
Also ich glaube, das eine ist, und da muss ich mir auch als Vater an die eigene Nase fassen, natürlich möchte man als Eltern, dass die Kinder sozusagen keine Zeit verlieren und möglichst schnell in Beruf oder Studium oder Ausbildung einsteigen.
Möchte die Gesellschaft ja auch.
Und, die Gesellschaft möchte es auch. Aber gebt diesen jungen Menschen mit ADHS einfach diese Zeit. Und ich glaube auch, ich bin ja auch Kaufmann, das heißt, ich gucke immer, was investiere ich, was kriege ich raus. Und ich glaube, es ist gut investierte Zeit. Wenn ich dem ADSler Zeit gebe für diese Praktika, für das Ausprobieren und er findet dann seinen Job, sein Studium, seinen Weg und geht den konsequent, ist im Endeffekt viel mehr gewonnen, als wenn ich gucke direkt nach der Hauptschule, nach der Realschule, nach dem Abi gleich hinein und dann scheitert die erste Ausbildung, die zweite Ausbildung, die dritte Ausbildung, das Studium wird abgebrochen. Das kostet im Endeffekt, kostet es viel mehr Zeit. Also erstmal da auch ein Aufruf, Leute, gebt den Jugendlichen die Zeit, die sie brauchen. Druck und Stress bringt gar nichts. Das andere ist natürlich, wenn ich mir die jungen Menschen angucke, wenn ich mir meine Kinder angucke, natürlich ins Vater und Mutter, auf die hört man da ja sowieso nicht in dieser Transitionsphase, mit oder ohne ADS. Ich glaube schon, dass Lehrer eine wichtige Vertrauensrolle spielen können, dass man zur Studienberatung geht, dass man zur Berufsberatung geht. Was ich ganz toll finde, das gab es früher, als ich jung war, überhaupt nicht, diese ganzen Berufsmessen. Also man kann sich viele Arbeitgeber anschauen. Wir sind ja heute als Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer in der glücklichen Lage, dass sich die Arbeitgeber um uns bewerben und man sich nicht mehr darf. Und das ist für Menschen mit ADS, das ist eine super Chance. Weil die können da hingehen, die können sich das angucken. Es gibt ganz viele Schnuppertage. Also wirklich der Rat, Herr Schiffbauer, diese externen, kostenfreien Hilfsangebote auch zu nutzen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Wenn wir darüber sprechen und ich nutze diese Angebote, stelle mich vor, höre rein, schnupper rein, soll ich das ADHS, muss ich mein ADHS eigentlich thematisieren im Kontext einer Bewerbung?
Das ist auch eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Und da möchte ich wie folgt antworten. Es gibt ADSler, die sind schwer betroffen. Also es gibt ja unterschiedliche Ausprägungsgrade von ADS, leicht, mittel und schwer. Und ich sag mal, spätestens wenn jemand schwergradig betroffen ist oder wenn jemand vielleicht noch ergänzend, ich denke an unseren Podcast, den ich mit Herrn Alvarez Fischer gemacht habe, eine neurologische Erkrankung hat, ein Tourette-Syndrom oder eine Tickstörung, dann sage ich, Leute, euer potenzieller Arbeitgeber, die Kolleginnen und Kollegen sehen euch das sowieso an. Ja, dann geht offen und offensiv damit um. Das ist immer noch besser, als wenn alle denken, was ist denn das für ein komischer Heini. Bei leichtem und mittlerem ADS würde ich es nicht sagen, aber Ihre Frage war ja auch, ist man verpflichtet? Nein. Genau. Okay. Man ist also ganz klar, da ist sicherlich die Fachfrau, die das sehr gut auch beantworten kann, ist Frau Dr. Myriam Beer von ADS Deutschland. Die ist ja auch von Hause aus Juristin und die hat ganz klar gesagt, ich bin nicht verpflichtet. Es gibt, ich glaube, sogar hier von der Hochschule in Köln und dem Arbeitsministerium gibt es eine ganz wunderbare Kampagne, die können wir vielleicht in den Shownotes, können wir die auch verlinken, die heißt Sag ich's. Und da geht es um Menschen mit chronischen Erkrankungen, die eben genau diese Frage haben, die Sie auch gestellt haben. Sage ich es jetzt meinem Arbeitgeber oder nicht? Und das ist eine Homepage, wo man sich reinklicken kann, wo man auch solche Fragen stellen kann und wo man mit so einem Entscheidungsbaum auch unterstützt wird. Sage ich es jetzt eben meinem Arbeitgeber oder nicht? Aber es gibt keine Verpflichtung.
Jetzt springen wir mal in der beruflichen Entwicklung. Jetzt stecke ich im Job. Hab da meine Herausforderungen immer gehabt, hab jetzt das ADHS diagnostiziert oder aber komme mit den Strategien, die ich mir erworben hatte bis dahin, weil es Änderungen gibt im Job, an meine Grenzen. Was ist denn für Menschen, die jetzt im Job stecken und da jetzt eine Herausforderung entdecken, erstmal grundsätzlich wichtig im Kontext ADHS?
Ich erinnere mich an einen meiner allerersten ADSler, der zu mir kam. Das war ein examinierter Krankenpfleger, auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Karriere Pflegedirektor in einer großen Klinik war, ein unerkanntes ADS hatte, über lange Jahre mit einem hohen persönlichen Einsatz das immer wieder kompensiert hat. dann einen Burnout hatte. Leider hat es keiner erkannt, woran das lag. Und es lag eben daran, dass er praktisch 150% Einsatz geben musste, um 100% Outcome zu haben. Und er ist dann auch auf Anraten seines behandelnden Psychotherapeuten sozusagen freiwillig auf der Karriereleiter nach unten, ist dann vom Pflegedirektor in einer anderen Klinik nach diesem Burnout, nachdem er lange ausgefallen war, in einer anderen Klinik angefangen als Stationsleitung. Aber dann ging es leider immer weiter bergab. Er hat dann Störungen der Impulskontrolle gehabt. Das war dann alles neu für ihn. Das hat ihn erst recht als ADSler überfordert, weil er keine Routinen mehr hatte. Ist dann dort noch in der Probezeit gekündigt worden, hat wieder in einer anderen Klinik angefangen als, ich sag mal, in Anführungsstrichen einfacher Krankenpfleger, hat dann da zum Beispiel bei Medikamentenrichten Fehler gemacht und beim Verteilen von Medikamenten Fehler gemacht, ist wieder in der Probezeit gekündigt worden, ist dann schwer depressiv geworden, hat einen Suizidversuch unternommen, war in der Psychiatrie und kam dann eben zu uns in die psychosomatische Reha, aber es hatte nie jemand an ADS gedacht. Und wir haben dann an das ADS gedacht, wir haben es diagnostiziert, wir haben es behandelt und haben ihn dann sozusagen wieder auf die Spur gesetzt. Und es gibt es tatsächlich gar nicht so selten, dass eben Menschen doch den Berufseinstieg schaffen, also nicht hineinstolpern oder stolpern und sich fangen. Ich habe auch bei mir in der Sprechstunde Hochschulprofessoren oder CEOs aus irgendwelchen Chefetagen. Also man muss mit ADS nicht sozusagen nur einfache Tätigkeiten machen. Aber so mit 40, 45, wenn die Kräfte nachlassen insgesamt, oder gerade bei Frauen, wenn die in die Menopause kommen, der Östrogenspiegel sinkt und wir wissen, Östrogen stimuliert ja Dopamin, dann haben die plötzlich mit 40, 45, 50 einen Leistungsknick. Und der ist natürlich auch erstmal normal. Na, man muss nicht immer überall hinter allem ADS sehen. Aber das ist so ein Punkt, wo ich denke, das ist bisher immer gut gelaufen und plötzlich knicken diese Leute ein. Und da würde ich auch einfach sagen, entweder an das ADS denken überhaupt erstmals oder die Medikation anpassen. Gerade wenn der Östrogenspiegel sinkt, also bei Frauen, dann auch unbedingt den Gynäkologen hinzuziehen, vielleicht die Hormontherapie als Add-on noch machen, die dann die ADS-Therapie unterstützt. Also da muss man dann im Einzelfall ganz genau auch nochmal hinschauen.
Super, super wichtig. Reden wir im Podcast ja auch immer wieder drüber, dass das die Awareness auf Neudeutsch dann da ist. Gerade bei Menschen, die ja nicht diagnostiziert sind, um solche, das ist ja eine schreckliche Kasuistik für diesen Menschen, was er da durchlaufen hat, diesen Leidensweg bis hin zu einem Suizidversuch. Also das ist ja, schlimmer kann es ja gar nicht sein für das Individuum, um sowas dann verhindern zu können. Kurz nachgefragt, wenn ich jetzt feststelle, ich habe dann bin gut aufgenommen worden, mir wurde ein ADHS diagnostiziert, ich stehe im Beruf, auch hier keine Verpflichtung für mich, das meinem Arbeitgeber mitzuteilen?
Genau, auch da nicht. Nein, also diese Verpflichtung, die hat man einfach nicht. Und ich sag mal so, die Botschaft ist ja, dass ADS auch eine gut behandelbare Erkrankung ist. Und ich sag mal, dann muss ich das meinem Arbeitgeber nicht sagen. Ich weiß aus dem Workshop mit der Frau Dr. Beer, also wenn man als Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch, ich habe ja nun auch in den letzten 20 Jahren viele Vorstellungsgespräche geführt.
Als ärztlicher Direktor, ja.
natürlich darf man nicht fragen, haben Sie gesundheitliche Einschränkungen? Und selbst wenn man es fragen würde, muss man als Bewerber nicht darauf antworten. Andererseits ist natürlich so, wenn ich von vornherein weiß, dass ich gesundheitliche Einschränkungen habe, die dem Job widersprechen oder die Probleme geben könnte, ist es auch nicht so furchtbar sinnvoll, dann zu lügen oder das nicht zu sagen. Und spätestens, sagen wir mal, es gibt ja praktisch in allen Berufen dann auch eine Einstellungsuntersuchung entweder wenn man im öffentlichen Dienst will, beim Amtsarzt oder beim ärztlichen Dienst oder wo auch immer. Und da ist es schon wichtig, dann auch zu sagen. Und ich sag mal, ich habe zum Beispiel auch Menschen mit ADS, die im Sicherheitsdienst arbeiten, im Dienst an der Waffe, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Früher war die Bundeswehr ganz rigoros und hat gesagt, ADSler werden ausgemustert. Heute brauchen die so dringend auch Nachschub, dass sie da auch großzügiger sind bei der Musterung. Da würde ich es dann schon ehrlich sagen, weil es kommt ja dann doch raus, ja spätestens wenn ich die BTM mitnehmen muss. Und was ein Beruf ist, der auch sehr gut geeignet ist, ist zum Beispiel Flugbegleiter. Ja, aber die sind natürlich dann auch oft im Ausland, müssen die BTMs mit ins Ausland nehmen. Also auch da würde ich im Einzelfall immer schauen. Und da würde ich mir tatsächlich auch, weil es ist ja mehr eine juristische Fragestellung und keine medizinische Fragestellung, da würde ich mir im Einzelfall auch juristischen Rat holen, ob ich es dann wirklich sagen soll oder ob ich es besser nicht sage.
Das war unsere erste Folge zum Thema ADHS und Beruf. Ich freue mich auf ein Wiederhören in der zweiten Folge zu diesem Thema. Um diese und andere zukünftige Folgen nicht zu verpassen,
am besten unsere Sendung einfach abonnieren. Bis dahin.